Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ja, und jetzt haben wir ein Buch mit einem etwas irritierenden Titel auf dem Tisch. Der Literaturwissenschaftler Gerhard R. Kaiser hat das geschrieben und das Buch heißt Keller, Mansarde, Einsiedelei, imaginäre Orte des Dichtens, auch eine Literaturgeschichte. Jetzt sind ja Keller und Mansarden und Einsiedeleien doch eigentlich ganz konkrete Orte. Was das mit dem Imaginären, dem Vorgestellten dabei auf sich hat, das kann uns bestimmt unser Kritiker Marco Martin sagen. Hallo, seien Sie willkommen.
Ja, hallo.
Also was sind das denn hier für imaginäre Orte des Dichtens?
Also es sind Orte, in denen sich die Autoren in autobiografischen Zeugnissen, in Briefen, in Erzählungen, in Essays quasi hineinfantasiert haben. Das sind Orte, die mit ihrer inneren Gestimmtheit zu tun haben. Zum Beispiel ein Keller bei Kafka. Und Kafka hat ja natürlich nicht aus einem Keller herausgeschrieben, aber die Kellermetapher ist natürlich etwas, was zum Verständnis seines Werkes beiträgt. Bei Flaubert war es zum Beispiel ein stilisierter Wüstenort in Oberägypten, während er in der sogenannten Realität natürlich in seinem großbürgerlichen Haus bei Rouen saß. Und das war, wie gesagt, mehr als nur eine Koketterie, sondern hat natürlich auch mit ihrer literarischen Produktion und ihrer inneren Gestimmtheit sehr viel zu tun. Und das klamüsert jetzt, um es mal so zu sagen, dieses Buch heraus.
Kafka und Flaubert, da sind wir bei zwei Spitzenkräften der westlichen Weltliteratur. Bewegt sich das ganze Buch so auf dieser Ebene?
Ja, also denn bei No Names wäre es ja auch nicht interessant zu wissen, in was die sich hinein imaginieren, wenn man nicht mal deren realen Namen kennt. Also es beginnt schon ganz oben, wie Sie sagten, bei Rousseau, also so dem Vater der europäischen Selbstreflexion, der sich noch als 30-Jähriger hinein imaginiert hat in die Rolle eines Robinson. Und dann geht es natürlich zu Baudelaire, zu seiner Mansarde. Es geht selbst zu Brecht in ein imaginäres, Fluchthaus mit mehreren Türen. Wir sind bei Sartre, wir sind bei Gottfried Keller, wir sind bei Jean-Paul, bei Hölderlin. Also es ist, wie gesagt, kein Sammelsurium, aber es ist schon, sagen wir mal, ein Defilé der großen Namen.
Und was macht jetzt der Autor Gerhard R. Kaiser aus dieser Zusammenstellung von Autoren und den imaginären Orten ihres Schreibens?
Ja, also er findet Interessantes heraus, dass zum Beispiel die Selbstverortung von Jean-Paul in einem eichhörnischen Stockhaus oder in einem Mückenhospital, also dieses vertrackt sich Kleinmachende, natürlich auch etwas sagt über die strangulierende deutsche Realität am Ende des 18. Jahrhunderts. Und er sagt, was für ein großer Unterschied zu einem Weltreisenden wie Georg Forster. Bei Hölderlin ist es dann die Heimat in der Sprache, die ihm auch keine Heimat mehr sein kann. Also ein doppeltes Unbehaustsein, wo die Gesellschaft natürlich eine Rolle spielt, aber auch nicht immer eine alles dominierende Rolle. Zum Beispiel gibt es dieses schöne Kapitel über Gottfried Keller, der sich in einer Gefängniszelle wähnt in seiner Zeit in Berlin nach der gescheiterten Revolution von 1848. Aber obwohl er sich da sehr stranguliert fühlte, war er sehr produktiv. Der Grüne Heinrich und die Leute von Seldwyla wurden in Berlin geschrieben. Das heißt, das Gesellschaftliche spielt eine Rolle, aber es determiniert nicht alles. Und das in der Balance so beschrieben zu haben, ist eine große Leistung dieses Buches.
Also an dem Punkt sind Sie glücklich mit dem Buch? Sind Sie restlos glücklich mit dem Buch?
Nein, ich bin halbe glücklich. Wir haben es hier mit dem faszinierenden Beispiel eines Buches zu tun, das augenöffnend ist, aber geschrieben, ich muss es leider sagen, in einem furchtbar autoritären Stil. Der Autor, Jahrgang 1943, schreibt so, als hätte es die 68er-Zeit nie gegeben. Es ist autoritär, es ist hermetisch, kleinen Beispiel zu geben. Welche Funktionen kommen dabei dem durchgängig ironischen Ton zu? Man kann mehrere voneinander abheben. Erstens, vielfältig variiert, trägt die Ironie als durchgehender Ton wesentlich zur ästhetischen Geschlossenheit des Werkes bei. Will man sowas lesen? Eigentlich nein. Aber was wir in dem Buch zu lesen bekommen, ist dennoch so faszinierend, so spannend. Und dass der Autor natürlich sich einer vertrackten Prosa bemühsig zu fühlen glaubt, um mal diesen Stil ein bisschen zu persiflieren, ist schade. Aber gleichzeitig sind wir ja ohnehin in Deutschland mit gut schreibenden Germanisten nicht allzu sehr beschenkt. Hannelore und Heinz Schlaffer waren eine große Ausnahme. Das Buch ist, wie gesagt, in einem unangenehmen Ton geschrieben, aber der Inhalt ist absolut empfehlenswert und deshalb eine vielleicht auch etwas vertrackte Empfehlung.
Und was aber vielleicht auch eine inhaltliche Einschränkung ist, also bei Ihrer Aufzählung sind jetzt keine Frauen vorgekommen. Schließt er die völlig aus seiner auch eine Literaturgeschichte?
Nein, Frauen kommen nicht vor. Mir würden jetzt natürlich viele einfallen als imaginäre Ortsbeschreiberin. Ich denke jetzt ad hoc, obwohl mich die Frage jetzt kalt erwischt hat, jetzt an Marguerite Duras und Marguerite Yourcenar. Aber das hat er nicht auf dem Schirm. Aber ich würde ihm das jetzt auch nicht zum Vorwurf machen. Wahrscheinlich hätte er dann die Frauen in einem ebenso autoritären Stil, ich sage jetzt nicht bearbeitet, aber verhackstückt.
Das Buch von Gerhard R. Kaiser, Kellermannsade, Einsiedelei, imaginäre Orte des Dichtens, auch eine Literaturgeschichte. Im Waldstein Verlag ist das erschienen, 350 Seiten, 34 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Marco Martin.